Cultural Connection, Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Kompendium des Unbehagens und der Untersammlung wieder zur Nippon Connection. Diese wunderbare Zungenimprovisation bleibt hoffentlich drin, beziehungsweise bleibt auf jeden Fall drin, weil das finde ich sehr schön. Und ja, wir sind hier wieder in der Standardbesetzung dabei mit Michael, dem Alten.
Hi!
Und mir, dem Johannes Robert Michael. Und wir reden...
Guten Tag!
Guten Abend! Ja, nein, hier ist es ja nicht Abend. Bei dir ist es ja Abend.
Bei mir ist es Abend.
Genau, in Osaka. Und wir reden heute über einen Film, der zu einem sehr, sehr großen und vielleicht nicht in Deutschland, aber doch in einigen anderen europäischen Ländern auch sehr bekannten Franchise gehört. Nämlich, was haben wir uns angeschaut in der Nippon Connection, Michael?
The Fast and the Furious, nein.
Weil es das erste große Franchise, vollkommen unbekannt. Was mir eingefallen.
Ja, ich hätte Wildo Speedo sagen sollen.
Sehr
ja, wie
schön.
Sie hier heißen. Wild Speed. Ich finde das einen sensationellen Namen.
Geil.
Ich glaube, der neueste heißt dann Jetbreak.
Oh.
Ja, die haben immer so geile Untertitel. Find Aber nein, gut. Wir reden über... Du findest das gut?
Ja.
Ja. Ja. Aber wir reden über das Lupinenschnitzel, das dritte.
Das
und heute kurioserweise das erste.
Ja, das dritte und das erste.
Das erste dritte Lupinenschnitzel.
Das erste Drittel des Schnitzels.
Ja.
Genau, es geht um Lupin the Third, the First, oder auf Japanisch, jetzt mal gucken, ob die Aussprache mitmacht. Lupin Sansei the First, tatsächlich auch. Aus dem Jahr 2019, Regie Takashi Yamazaki. Und ja, was ist denn Lupin the Third oder Lupin Sansei? Das ist vielleicht ganz interessant, weil tatsächlich, habe ich das jetzt auch mitbekommen, meine Eltern, die schauen ja gerade diese Netflix-Serie Lupin. Weiß nicht, ob du von der mitbekommen hast, dass die eine Sache
ich
ist.
Ich weiß, dass es die gibt, ja. Aber ich meine, der basiert ja auf einem sehr bekannten Dieb, den Arsène Lupin.
Genau, und eben in dieser Netflix-Serie, das ist halt so ein Typ in der Gegenwart, der sich den halt zum Vorbild nimmt, einfach. Und Lupin the Third ist tatsächlich ein Nachfahre dieses originalen literarischen...
Überraschung, es ist der dritte.
Genau, der dritte der Lupins. Und der ist natürlich in Japan aktiv, weil wo sonst könnte der Mangaka Monkey Punch diese Geschichten mit diesem Nachfahren spielen lassen.
Ja, unser Protagonist sieht übrigens auch aus wie ein Affe.
Ja, das ist sehr gut, auf jeden Fall.
Ja.
Genau, aber, also ja, Lupin, ziemlich große Sache in Japan selbst, natürlich in Italien, weil das riesig ist.
Ganz kurz, ich muss erstmal ganz kurz noch was zu diesem Namen einwerfen, denn der ist in Deutschland falsch.
Nämlich?
In Deutschland gab es damals einen Film.
Ich wusste das.
Den habe ich nämlich als Kind gesehen. Der hieß Hardyman räumt auf. Und Lupin heißt in Deutschland Hardyman und wird vom gleichen Synchronsprecher gesprochen wie Alf.
Ja, nice. Das war die erste Fassung von Das Schloss des Cagliostro, richtig? Dieser Film war das.
Richtig. Richtig,
genau.
Richtig.
Aber das wurde ja auch wieder angepasst.
Auf jeden Fall. Mhm.
Ja.
Habe ich damals noch im Fernsehen gesehen, da war dann auch noch sein Samurai-Kumpane rausgeschnitten, weil der zu exotisch war oder so.
Ja, nee, aber es ist ja so,
ja, also
ich sag doch, wir fallen uns jetzt ständig ins Wort, also irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung, aber das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall ist es so, also ein paar der Lupin-Teile sind auch in Deutschland verfügbar und inzwischen läuft es, glaube ich, auch hier wieder unter Lupin Third, also ich weiß, dass jetzt entweder kommt das jetzt bald raus oder ist von einer Weile rausgekommen, irgendwie so vier TV-Specials, die tatsächlich auch synchronisiert und im Kinderprogramm liefen. Ansonsten ist das halt vor allem in Italien, da kommen halt wirklich die neuen Serien, erscheinen halt irgendwie sehr zeitnah synchronisiert und so weiter. Und es ist halt ein super großes Franchise. Der Manga lief irgendwie seit 67 bis irgendwie 2008. Mindestens, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Und es gibt halt auch unfassbar viele, also mehrere Anime-Adaptionen davon. TV-Episoden gibt es über 250 und dazu halt noch eine ganze Menge von halt OVAs, TV-Special oder halt richtigen Kinofilmen. Und ja, der bekannteste ist halt wahrscheinlich das Schloss des Cagliostro, der halt von Hayao Miyazaki direkt gemacht wurde. Der übrigens auch bei der ersten Serienadaption ja zusammen mit Isao Takahata einige Folgen gemacht hat. Die lief halt zum ersten Mal 71. Und ja, dann würde ich jetzt...
Und
ja?
die ganz kurz, die beiden sind aber nicht der coolste Regisseur, der an Lupin mitgearbeitet hat.
Das ist nämlich...
Der coolste war offensichtlich Seijun Suzuki.
Genau, der hat nämlich in der Zeit, als er ja wegen seiner Meisterleistung mit Branded to Kill ja quasi nicht mehr in der normalen Filmindustrie arbeiten konnte, hat er halt stattdessen Lupin-Folgen gedreht. Ich glaube, für Part 2 war das hauptsächlich, oder 3. Genau weiß ich es nicht mehr, aber halt so
keine Ahnung.
In den 70ern halt. Gerade als er halt nicht anders arbeiten konnte. Und ich muss halt sagen, aus dieser Zeit habe ich halt tatsächlich leider noch keine gesehen. Ich kann es ja vielleicht auch gleich mal sagen, wobei ich glaube, ich habe ein bisschen, also ich habe ja nicht mal so viel gesehen. Ich habe halt diese erste Serie gesehen, wo Miyazaki Takahata viel mitgearbeitet haben und halt einige von den Specials. Genau. Und ich würde halt generell sagen, also insgesamt hat für mich halt Lupin auch so ein bisschen diesen, ja, wie sage ich, den Appeal eines Tim und Struppi. Oder halt so dieser, halt dieser Comic-Cartoons, was es ja letztendlich auch ist, und diese Art von Abenteuer, habe ich so das Gefühl, bedient eigentlich Lupin mit seinen Geschichten sehr, sehr gut. Und vor allem auch eben in diesem neuen Beitrag habe ich mich da in einigen Sequenzen sehr dran erinnert gefühlt, was mir sehr gefallen hat.
Ja, dieser neue Film, der hat in mir das Gleiche hervorgerufen, was damals der Tim und Struppi Kinofilm von Spielberg hervorgerufen hat. Nämlich das große, grobe Gefühl, so hätte der vierte Indiana Jones sein sollen.
Ah, ja, Indiana Jones ist es ja hier besonders,
Über den wir jetzt reden, der hat ja schon sehr, sehr krasse, sehr, sehr offensichtliche Indiana Jones Vibes, ne? Aber bevor wir zu diesen Schwingungen kommen, kurz erwähnt, was ich gesehen habe, das ist nämlich fast gar nichts. Ich habe jetzt halt den neuen gesehen, ich habe den Cagliostro gesehen und ich habe ein bisschen was von der Serie gesehen, was damals auf MTV lief, aber das ist 20 Jahre her, ich kann mich nicht erinnern.
Ja.
Ja.
Genau, aber wie du schon gesagt hast, dich erinnert es hier an den Tim und Struppi-Film von Spielberg. Das ist ja jetzt eben auch ein Novum bei diesem Teil. Früher war Lupin halt immer ganz normal 2D-animiert und das ist jetzt der erste CGI-Lupin und er sieht echt sehr gut aus, muss man sagen.
Ist in Ordnung, also nicht sensationell, aber...
Ja klar, aber also wenn du das halt irgendwie vergleichst mit so anderen Experimenten, du ja oft, die dann öfter mal bei mit CGI in Anime hast, ja, ne. Aber also ich hab auch mal nachgeguckt, der Regisseur ist ja jetzt nicht irgendwie einer, der sich irgendwie besonders renommiert hat, aber der hat halt schon mehrere so CGI-Teile gemacht, hat also Erfahrung, was das angeht und es ist auf jeden Fall kompetent.
Aber der gute Mann hat nicht nur halt Stand by Me Doraemon gemacht oder Dragon Quest Your Story, sondern den ganz, ganz großartigen Returner mit Takeshi Kaneshiro. Hast du den mal gesehen?
Nee, sagt mir gerade gar nichts. Ich hatte halt nur gesehen, dass der Parasite Live-Action-Filme gemacht hat.
Ja, nee, Returner, ganz große Empfehlung. Ich habe mir den damals geholt, der lag halt irgendwo im Laden, lag die DVD rum, irgendwie billig, habe ich mitgenommen, dachte, japanischer Film wird schon okay sein. Und der wird tatsächlich beworben als eine Mischung aus Matrix, Terminator und E.T.
Was? Ist das akkurat? Wie musst du jetzt sagen?
Die Elemente sind drin. Ob er jetzt an die Qualität dieser Filme rankommt, weiß ich nicht. Aber ich hatte Spaß. Falls man den irgendwo mal rumliegen sieht, die DVD kriegst du heute. Entweder ist die jetzt sauteuer oder die kriegst du für 50 Cent hinterhergeschmissen. Wahrscheinlich letzteres. Einfach mal angucken, ist bestimmt gut. Das ist bei mir auch schon eine Weile her.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall merken. Werde ich mir auf jeden Fall merken.
Ja, ich meine, ist doch eine Mischung. Eine Matrix, Terminator und E.T.
Ja, aber wollen wir mal.
Heute haben wir was anderes. Ja, genau.
Ich bin halt am Überlegen, weil das hatten wir auch vorhin kurz schon gesagt. Eigentlich so über die direkte Handlung oder den spezifischen Inhalt dieses Films gibt's nicht so mega viel zu sagen. Es ist halt ein sehr guter, ein sehr unterhaltsamer Abenteuerfilm. Aber ich würde vielleicht gerade einfach mal eine kurze Übersicht über die Figuren geben und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen, oder?
Ja, gut. Ja, fangen wir mit den Figuren an. Also wir sollten auf jeden Fall mal grob auf den Plot des Films eingehen, damit die Hörer
genau, wissen, natürlich, was sie erwartet.
Aber lass uns mit den Figuren anfangen.
Genau, okay. Nee, weil das ja eigentlich eben so das Wichtige ist und das, warum du ja auch, also ich würde sagen, eigentlich der Hauptappeal von Looper liegt neben eben den guten Setpiece halt auf jeden Fall in den Figuren und halt der Dynamik, die halt eigentlich immer wieder auf eine Art und Weise, dass du sie halt direkt nachvollziehen kannst, ohne halt irgendwie vorherige Einträge gesehen zu haben, nachvollziehen kannst. Aber wo es dir natürlich schon was bringt, da ein bisschen Wissen zu haben und so gewisse Eigenschaften der Figuren schon zu kennen. Also ich fange einfach mal an. Wir haben natürlich einmal den namengebenden Lupin III, der eben, wie bereits gesagt, ein Nachfahre des Originalen Arsène Lupin ist. Und wie man sich denken kann, ist der halt ein Dieb, Schlitzohr und natürlich ein totaler Frauenheld und durstet immer einer Frau ganz besonders hinterher, nämlich Fujiko Mine, die halt so die Femme Fatale da so ein bisschen ist, je nachdem, was wir für eine Geschichte haben, je nachdem, wie es gerade nützlich ist für irgendwie den Fortgang der Handlung, halt entweder Mit- oder Gegenspielerin ist und ihn aber halt auch wirklich ständig austrickst, ihm seine Beute streitig macht. Ja. Das ist schon sehr lustig, aber gleichzeitig ist, also das ist ja eigentlich auch interessant, weil also das haben wir auch hier wieder und das haben wir in Castle of Cagliostro und in vielen anderen Einträgen des Franchises, dass ja eben immer so ein bisschen das Hin und Her ist, dass halt Lupin sich irgendwie spontan in so eben eine episodische, in so ein episodisches Fräulein verguckt, dann aber doch sich über ihr zurücknimmt am Ende und irgendwie alles wieder gut ist, dass halt irgendwie der gewohnte Gang weitergehen kann.
Ja,
das ist halt auch so ein wiederkehrendes
die
Element.
Die Fräuleins in den Filmen, die sind ja auch meistens nette, rechtschaffende Damen, genau. Wie in diesem Film. Ne? Und da kann er sie ja nicht in diese Unterwelt mitziehen. Aber genau. Diese andere Dame, die ist ja zufällig in der gleichen Branche tätig und da ist sowieso schon alles verloren und dann ist sie auch noch manchmal cleverer und besser als er.
Die ist ja oft cleverer und besser als er.
Ne, also in meiner Wahrnehmung ist sie immer die ihm einerseits das Zeug abluchst und andererseits ihm aber auch aus der Patsche hilft, wenn es mal wieder nicht klappt.
Genau,
und,
eben.
Immer so ein bisschen Hassliebe.
Genau.
Aber eigentlich haben sie Spaß. Mhm.
Ja, also man kann ja sagen, Lupin selbst hat ja meistens eher Glück als Verstand und muss ja eben auch ständig gerettet werden von seinen anderen Freunden ja auch.
Er ist aber schon kompetent. Er ist
halt auch schon blöd, wenn er sich halt dann immer um den Finger wickeln lässt, ne? Aber natürlich. Aber das mögen wir ja an ihm. Das ist ja schon wichtig hier zu sagen. Aber gerade mal, wer hilft ihm denn aus der Patsche, wenn er mal selbst nicht weiterkommt mit seinen Tricks? Unter anderem Jigen Daisuke. Dessen Augen man normalerweise nicht so wirklich sieht, weil er einen Hut trägt und der mit seiner Kanone ihn eben meistens unterstützt. Und dann haben
der
wir...
Der auch immer so ein bisschen ranzig aussieht.
Genau, das stimmt. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, da hatte ich gar nicht über nachgedacht, die haben ja auch alle immer noch, soweit ich weiß, den gleichen Synchronsprecher wie vor 50 Jahren sind es ja jetzt auch schon wieder. Das war mir nämlich aufgefallen, okay. als ich jetzt den Jigen hier sprechen hörte, weil der hat sich ganz anders angehört. Ich war so, was hat der einen neuen Synchronsprecher? Oh nee, ist einfach nur alt geworden, deshalb klingt er jetzt ganz anders. Echt erstaunlich. Also Jigen ist halt quasi so sein ältester Freund, könnte man sagen. Und dann haben wir noch Goemon Ichikawa, der 13. oder wie vielte nochmal?
Es ist der 13. Sekunde. Hoch. Hier auf der Ah, hier, ja, der 13., genau. Der genau. Übrigens gesprochen wird von Daisuke. Aber das ist ein neuer Sprecher, das ist nämlich ein ganz junger Typ hier.
Ah, ja, also ich weiß, dass Jigen immer noch vom gleichen gesprochen wird. Bei den anderen ja,
der genau, gute ja. Mensch, der heißt mhm. übrigens Kiyoshi Kobayashi und der ist mittlerweile 88 Jahre alt.
Boah, krass, krass.
Ne?
Ja. Nee, aber auf jeden Fall, Goemon Ichikawa, der 13., ist auch der Nachfahre einer bekannten Person, über die ich wahrscheinlich nicht ganz so viel weiß wie du. Vielleicht kannst du gerade mal sagen, wer der ursprüngliche Goemon Ichikawa war, wenn du da was weißt?
Wüsste ich jetzt spontan nicht, nee.
Also,
können wir mal nachschauen.
Auf jeden Fall irgendein...
Weiter, ich schau mal kurz nach.
Genau, aber man kann sich's erschließen, dass das wahrscheinlich irgendein wichtiger Samurai, Feldherr, was auch immer war, denn Goemon hat ein Schwert und mit dem schneidet er alles durch. Und alles heißt, ja, so ziemlich alles. Also Kugeln in der Luft, ganze Polizeiwagen und so weiter. Und der ist halt auch öfter mal, also mit von der Partie, wenn halt wirklich ganz krass Not am Mann ist und ja, schneidet Dinge durch, was eigentlich immer ganz lustig ist. Ich weiß auch, einen der ja, Filme, die nicht...
Abgesehen, ja, abgesehen davon, dass er halt rausgeschnitten wird, wenn es Hardy meine und nicht Lupin ist.
Ja, das ist schon tragisch.
Ja.
Na, ich weiß auf jeden Fall, eine der Lupin-Specials, die ich geschaut habe, die hatte auch einen besonderen Fokus auf ihn, fand ich sehr gut. Ich glaube, die war auch auf Deutsch synchronisiert, hieß The Fuma Conspiracy. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Also der ist auch sehr empfehlenswert. Da ist ein besonderer Fokus auf Goemon, falls sich jetzt diese Figur von dem bisschen, was ich jetzt erzählt habe, interessant wird. Und dann haben wir noch den wichtigsten Gegenspieler von Lupin und der Truppe, nämlich Inspektor Zenigata, staatlich anerkannter Instant-Rahmen-Fan und eben, ja, auch wieder so ein bisschen tollpatschiger Polizist, der halt natürlich sehr gut dann natürlich auch zu Lupin passt, der ihn halt immer mal wieder kurz festsetzt, dann aber ausgetrickst wird und eigentlich immer hinter ihm her ist. Ja, und eigentlich haben die beiden sich natürlich sehr lieb, wissen wir, aber das können sie natürlich nicht zeigen vor dem Gesetz. Ich bin ein Zenigata-Fan, auf jeden Fall. Und das sind eigentlich so schon die ja. Hauptfiguren dieser gesamten Reihe.
Ich möchte ganz kurz den Goemon erläutern.
Ja.
Das war ein Anführer einer Räuberbande, der 1594 in Kyoto hingerichtet wird. Und über den gibt es viele, viele Geschichten, die alle halt erfundener Blödsinn sind. Zum Beispiel ist er so eine Art Robin Hood, der halt Reiche beklaut und das den Armen gibt. Und er hat wohl mal versucht, ein Attentat auf Toyotomi Hideyoshi auszuführen und wurde dann eben zum Tode verurteilt und anscheinend lebendig in Öl gekocht. Also er ist quasi frittiert worden. Der Legende nach. Und angeblich war er auch ein Ninja-Kämpfer.
Ja,
also ganz viel Blödsinn, aber ja, berühmter. Also so ein Robin Hood-Typ wird ja reinpassen in die Truppe. Ne?
Ja. Genau.
Und, ja.
Und eigentlich, man sieht halt eben immer wieder, also in eigentlich allen Einträgen in das Franchise halt eben gewisse Dynamiken, die ich halt jetzt hier so ein bisschen versucht habe herauszustellen und natürlich auch in eben diesem Film The First. Genau. Und ja, ja, was gibt's denn sonst noch in diesem Film, was den besonders macht? Du hast ja gerade schon was von Indiana Jones gesagt, Michael.
Es ist sehr Indiana Jones-ig. Und zwar geht dieser Film tatsächlich um die Suche nach einem verschollenen Schatz, sehr archäologisch. Wir haben eine junge Frau, die ist Tochter eines Archäologen und möchte gerne Archäologie studieren, aber der Vater starb und jetzt ist da halt so ein Opa, der sie großzieht und er möchte sie halt benutzen und ihre Fähigkeiten benutzen, um eben diesen Schatz zu finden. Und jetzt ist eben sie hinter diesem, ist in so ein Tagebuch hinterher, wo der Standort drin steht, Lupin ist hinterher, alle sind hinterher und dann entspinnt sich eben so eine typische ja, Jagd nach so einem Indiana Jones mäßigen Schatz. Wir haben halt Verfolgungsjagden, wir haben Kämpfe, wir haben dies, wir haben das, das Übliche, wir haben Flugschiffe, wir haben zum Schluss ein bisschen Sci-Fi mit drin, wir haben Prüfungen mit drin, wie in die drei. Es ist alles extrem Indiana Jones-ig. Und natürlich haben wir Nazis, habe ich ganz vergessen.
Genau, wollte ich gerade sagen, das ist auch für Indiana Jones
inklusive
auch sehr wichtig.
Inklusive Hitler persönlich.
Genau, mehr oder weniger. aber ja, Hitler kommt auch vor und wir ich haben hab mich, einen.
Sehr amüsiert.
Ja. Genau, der Hauptantagonist ist ein sehr, sehr großer Hitler-Fan. Und er sieht aus wie David Lynch, was auch schon ein Witz war, der gemacht wurde. Und es stimmt halt leider. Genau. Aber womit beginnt denn das Ganze jetzt? War das ja hier von unserer einen quasi filmexklusiven Schönheit erzählt, die gerne Archäologie studieren möchte?
Das ist das Liebchen der Woche quasi. Und ja, sie ist eine sehr kompetente Archäologin. Oder angehende Archäologin, aber sehr, sehr kompetent.
Genau, und, aber der Film beginnt ja quasi so mit ihrem Hintergrund, nämlich, dass der Mann, der sie jetzt großzieht, den sie für ihren Großvater hält, ist eigentlich gar nicht ihr Großvater, sondern ein ehemaliger Nazi, der dabei war, als sie, also dass als ihre Eltern und ihr eigentlicher Großvater quasi verfolgt wurden, dafür, dass sie eben diese archäologische Forschung nach dem Schatz gemacht haben und aber eben die Ergebnisse nicht mit den Nazis teilen wollten. Bei dieser Verfolgung sind halt die Eltern und der Großvater gestorben und der falsche Opa hat sie dann mitgenommen, weil es irgendwie offensichtlich erschien, dass sie da irgendwie nützlich sein würde als eben tatsächliche Verwandte dieser Archäologin, um eben diesen Schatz dann doch irgendwie zu bekommen. Und was war das nochmal genau? Das war ein Buch, das mit einem besonderen Mechanismus verschlossen ist, das quasi dorthin führt. Und dieser Mechanismus muss halt irgendwie geknackt werden und Looper möchte eben am Anfang dieses Büchlein stehlen.
Ja, das Buch verspricht eben einen ganz grandiosen Schatz. Dass das hinterher kein Schatz in dem Sinne ist, zeigt sich relativ schnell. Kann man, glaube ich, soweit auch ruhig schon sagen. Das ist quasi eine Waffe. Und man kann es als Waffe benutzen. Ein Quell ewiger Energie ist es, glaube ich, tatsächlich. Und er möchte halt gern den Schatz haben. Sie möchte gern das Ding finden. Und auch so ein bisschen dem Familiengeheimnis auf den Grund gehen. Und die Nazis wollen halt die Welt zerstören. Mhm. Oder beherrschen. Ja. Und natürlich haben wir die gute... Die gute Fujiko ist halt auch hinter dem Ding hinterher, weil Schatz. Und der Inspektor, der ist halt hinter
dem Senigata. Genau. Und das ist eigentlich auch, deshalb eigentlich finde ich auch so diese erste tatsächliche Lupin-Sequenz ganz lustig, weil du da eben hast, also du siehst eben Senigata, wie er quasi so aufbaut, Lupin möglichst bald verhaften zu können. Weil er halt schon weiß, ja, der wird auf jeden Fall da hinter dem Schatz her sein. Weiß gerade nicht, ob Looper das wie Kaito Kid immer ankündigt, kann ja auch sein, weil also du weißt ja auch, es gibt ja hier diese Crossover zwischen Looper und Detective Conan. Also hat er auch eine ähnliche, ist ja ähnlich groß, könnte man sagen.
Schon.
Genau, und es ist eben so, Looper versucht direkt am Anfang einen Trick, um halt zu sagen, ich glaube, er meint irgendwie mit, ja, da ist irgendwie was faul, lassen Sie mich nochmal gucken, und ist verkleidet als irgendwie der Museumsdirektor. Mhm. Aber eine junge Polizistin durchschaut ihn natürlich und legt ihm direkt die Handschelle an und vereitelt ebenso das Manöver und bringt dann das Buch in Sicherheit. Und dann sehen wir aber, diese junge Polizistin ist auch hinter dem Buch her und ist eben das kleine Mädchen vom Anfang und eben diese Archäologin, was wir natürlich nicht wissen, aber es lässt sich ja schon so ein bisschen schließen, also von der Art und Weise, wie sie halt präsentiert wurde. Und genau, da gibt es aber doch noch...
Alle verkleidet.
Genau, alle sind verkleidet. So muss es ja eben sein bei einem Cartoon. Sonst wäre es ja nicht lustig. Und genau, dann gibt es aber eben noch so ein bisschen ein Hin und Her. Und letztendlich bekommt Fujiko das Buch und liefert es aber dann doch eben dem Opa von ihr aus, weil die sie beauftragt haben. Genau, und dann gibt es eben diese lange Episode hin und her auf dem Luftschiff. Und es wird halt irgendwie versucht, das Ganze aufzulösen. Und was wir auch noch nicht gesagt haben, du hattest es gesagt, es geht ja auch quasi, deshalb heißt der ja The First, es geht ja auch um das Vermächtnis von Lupins Vorfahren, eben der ja scheinbar schon da war, wo eben dieser Schatz versteckt ist, wie wir dann später herausfinden.
Ja. Ja, also genau, da gibt's natürlich auch ein Familiengeheimnis. Das ist nicht ganz so wichtig wie das andere, aber es spielt ein bisschen mit rein. Ist jetzt nicht das zentrale Element. Ich finde es ein bisschen komisch, genau, dass es jetzt den Titel geben durfte, aber es ist da.
Ja, klar. Genau.
Ja. Nö, aber es gibt auf jeden Fall ein paar sehr, sehr grandiose Verfolgungssequenzen. Das ist ja immer eins der großen Highlights bei der ganzen Reihe. Und
genau, ne, und das funktioniert halt auch. Ja?
Ja. Ja, nee, das gerade funktioniert wenn sie halt anfangen, auch sehr eben gut aus diesem Museum flüchten wollen, ganz großer Spaß. Ne, ganz, ganz viel Blödsinn mit drin. Ja, wie gesagt, so einer der zentralen Spaßpunkte an dem ganzen Ding. Verfolgungsjagden. Also wer keine Verfolgungsjagden mag, der ist hier schlecht aufgehoben.
Genau. Nee, und auch als dann ja eben Looper tatsächlich kurz eingesagt wird von Zenigata, nachdem ihm eben das Buch beim ersten Mal abgeluchst wurde, kommen halt eben Jigen und Goemon, und Goemon schneidet alles durch, mal wieder, und sie trägt ihn halt voll aus. Dann sind sie halt auf diesem Nazi-Luftschiff, dann wird halt da das Geheimnis geknackt, nachdem eben unsere fromme Maid Looper darum bittet, und eigentlich hat sie doch das Ganze wieder getan, um ihrem Opa zu helfen. Dann findet sie aber natürlich auch raus, wie es eben sein muss. Der ist ja gar nicht ihr richtiger Opa. Und eigentlich wird das auch nichts mit ihrem Archäologiestudium, weil der sie eigentlich die ganze Zeit nur ausnutzen wollte. Und nein. Also wirklich, also der Plot ist ja wirklich nicht so besonders. Es sind ja eigentlich wirklich diese verbindenden Elemente. Beispielsweise auch als dann, ich weiß gar nicht mehr, wo genau im Film das ist, als eben Fujiko, die, nachdem sie das Ganze abgeliefert hat, eben auch tatsächlich von den Nazis dann inhaftiert wurde, weil sie halt auch übers Ohr hauen wollte, irgendwie, und als Looper eben auch gerade inhaftiert ist, dass eben Fujiko, die noch etwas gewiefter ist, als er halt mit so einem Flugzeug entkommt, und ihn dann noch so angekettet da lässt, aber so meint, hier, probier mal das aus, und dann gibt's so ein bisschen hin und her, später haben wir noch so eine richtige Luftschlacht, also es ist ja echt, also es ist echt spektakulär, was hier mit eben dem CGI auch gemacht wird. Dann stranden sie irgendwann in der Wüste, halt auch so, also das kennst du ja beispielsweise aus Tim und Struppi auch mehrfach, dass sie in der Wüste gestrandet seien. Sie locken dann irgendwie die Leute dahin, sie locken Zenigata mit so einer Vogelscheuche dahin und übernehmen dann seinen Helikopter und fesseln ihn dann, aber er bekommt trotzdem halt Instant-Rahmen. Es sind sehr viele kleine Momente halt einfach, die halt sehr spaßig sind, die halt mit den Figuren zu tun haben, aber der eigentliche Plot ist halt nicht so besonders, gerade wenn dann halt am Ende die Weltuntergangswaffe aktiviert wird.
Ja, das war mir ein bisschen viel, aber das war auch so eine meiner Lieblingsszenen, so die Stranden in dieser Wüste und Lupin kommt so an, so, ich kenne da einen, der ist immer zur Stelle, wenn ich ihn brauche. Ne? Der ist immer da, wenn ich ihn brauche. Dann ruft er den Inspektor.
Ja, und auch immer, wenn er ihn nicht braucht. Das ist
super. Ja, ist schön. Schön. Ja, aber genau, mit dieser Weltuntergangswaffe, das war mir dann ein bisschen zu viel. Ne, das ist ja dann irgendwann dieses mutierte Flugzeug und dann ist da schon, ein bisschen zu viel Sci-Fi im Abenteuerfilm. Ne, sind wir wieder ein bisschen mehr bei Indie 4 als bei Indie 3. Ne, da fand ich die Szene zwischendrin mit den drei Prüfungen, wo die Tipps im Tagebuch stehen, fand ich schon noch ein
Michael,
bisschen.
Ich höre dich ganz besser. Schlecht. Ich höre dich ganz, ganz schlecht. Also du leckst sehr stark rum. Und ich habe extra mein LAN-Kabel angeschlossen. Also irgendwas ist, glaube ich, bei dir nicht so ganz. Ich weiß es nicht.
Okay.
Vielleicht bin es doch ich, aber. Ja, keine Ahnung, ich kann das schneiden, wir kriegen das schon irgendwie hin. Müssen wir nur mal gucken, ob das jetzt mit der Kommunikation so gut klappt, dass wir die Folge. Aber wir haben ja schon irgendwie eine halbe Stunde, das heißt, da wird schon noch eine ganz gute Folge draus. Wo du meinst, das wird da zu viel, was natürlich schon nett war, fand ich hier beispielsweise, wie sie dann tatsächlich da in dieses Versteck eindringen und du ja gesagt hast, wie in Indiana Jones diese Fallen hast, die sie irgendwie verstehen und austricksen müssen. Und da ist dann ja eben auch, dass sie hier, dass Lupin ja hier die Hinterlassenschaften seines Vorfahren findet und so herausfindet quasi, wie er auch früher diesen Mechanismus überwunden hat. Das war hier eben dieses eine lustige Element, aber was mir halt auch ein bisschen zu viel war, war dann, dass die halt tatsächlich dann, ja, dass sich halt einfach Looper dann als Hitler verkleidet, um halt irgendwie den Bösewicht auszutricksen und eben einige seiner Gefolgsleute verhaften zu können.
Das fand ich noch ganz spaßig.
Ja, das war spaßig, aber ich finde es halt immer so, also das ist ja generell, dass du ja in Japan natürlich so ein bisschen diese Sensibilität irgendwie gegenüber sowas halt überhaupt nicht da hast und das wird dann halt schon mal so ein bisschen, also da wird mir schon immer so ein bisschen mulmig. Also war natürlich schon lustig, wie er dann ja auch wirklich, also hab ja gesagt, hier unser Hauptantagonist ist ja so ein richtiger Hitler-Fan, also wirklich, der hat ja das Bild und ist halt wirklich wie so, ach, mein Führer, ach, wenn ich sie endlich treffen darf, also so richtig over the top, und als er dann checkt, dass das halt gar nicht der richtige Hitler ist, als sie das dann durchschauen, und er halt so richtig angepisst ist und sich er und Lupin dann ja auch wieder über diesen Weltuntergangsmechanismus quasi am Kloppen sind. Schon auch amüsant, aber ja, also ich glaube, du kannst verstehen, warum ich es mulmig wird, wenn halt irgendwie immer dann wieder Hitler ausgegraben wird und
als Spaß machen.
Als lustiges Plot-Element, ne?
Ja.
Auch wenn ich dann halt selbst sage, ja, ist schon irgendwie witzig, wie krass er da am Fanboyen ist über den Führer, aber wirklich, wirklich find's halt ein bisschen unangemessen, aber sei es drum, das ruiniert mir jetzt nicht den Film.
Nee, also das ist, ich verstehe dein Problem, aber ja, ich bin da, glaube ich, so eher auf der Macht-mir-Spaß-ist-okay-Seite. Na, klar, da sollte man sich vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen sinnvoller mit auseinandersetzen, als guck mal, Hitler ist der Oberböse. Oder der Oberböse ist ein Fan von ihm. Oder sowas.
Ja, klar. Also
ist schon, ja, aber es ist witzig, es macht Spaß.
Ja, und letztendlich ist es dann ja so, letztendlich hat ja der falsche Großvater doch noch so ein bisschen Sinneswandel, will seine falsche Enkelin doch irgendwie beschützen, wird dann von dem eigentlichen Antagonisten umgebracht, der bemächtigt sich des Weltuntergangs, der Weltuntergangsmaschinerie, und wird dann aber ja natürlich besiegt und dann ist alles gut. Das Liebchen darf doch Archäologie studieren und Lupin verabschiedet sich und sagt, ja, ich lass dich lieber weiterziehen, weil ich bin ein Gauner und ich muss jetzt fliehen, weil da kommt schon Senigata um die Ecke und ciao, ciao. Das ist ja auch, also so enden ja wirklich sehr viele der Filme. Das ist halt einfach
natürlich,
so, ja, natürlich. Hat Spaß gemacht, aber ich muss jetzt gehen, weil da kommt schon eher.
Ja. Ja. Solange es kein hat Spaß gemacht, aber du bist jetzt schwanger, ich muss gehen.
vielleicht ist es das ja eigentlich immer, nur es wird nicht direkt gesagt.
Genau. Es wird ausgeblendet, weil es für Kinder ist. Aber eigentlich hat er 700.000 Kinder. Deswegen gibt's dann hier noch ganz viele Spin-offs und Ableger und so weiter. Ich glaube, hier läuft demnächst im Kino auch tatsächlich ein Film namens Lupins Tochter.
Oh.
Ja.
Ist das in Bezug auf eben den Lupin auch? Oder ist das Spin-off vom Originalen?
Ich glaube, das ist einfach nur so. Ich meine, du kannst in Japan keinen Film machen, der so heißt, ohne dass alle diesen Titel im Sinn haben.
Ja.
Aber ob das jetzt offiziell ist, ich glaube nicht.
Ja, aber das finde ich ja bei dieser Art von Geschichten generell interessant, wie krasse irgendwie Seitenableger du da hast. Es gab ja jetzt auch hier diesen, wie hieß der, Enola Holmes oder so.
Ach ja.
Und halt also irgendwie ein ständiges Umdenken eben dieser, ja, sehr bekannten irgendwie serialen Geschichten, die halt schon eben älter sind, genau. Ach, was war denn? Der weibliche Watson. Aber an sich finde ich das ja interessant, wenn sich irgendwie so Werke öffnen. Quasi für so eine Art und Weise.
Ja.
Oft wird dann halt nichts wirklich Interessantes daraus gemacht, aber an sich bin ich froh. Also, dass jetzt Lupin als eben was halt Inspiration von sowas ist, halt so gut ist, ist ja auch, also ist ja wahrscheinlich eher die Ausnahme, aber ist halt eine, also ist schon, also macht sehr viel Spaß, ist tolle, sind tolle Figuren, die ich immer wieder gerne sehe. Ja.
Was mich bei dieser Öffnung dann eher ein bisschen stört, ist so dieses, so, oh, jetzt ist Sherlock Holmes gerade cool, jetzt kommen 5 verschiedene Sherlock Holmes-Serien. Ja. Und alle haben den super originellen Kniff drin. Und ich denke mir, naja. Mhm. So originell war es jetzt doch nicht.
Warte, es gab aber noch keinen Sherlock Holmes ist eine Frau, oder? Dieser Enola Holmes ist ja, glaube ich, auch eine Verwandte einfach nur. Aber ich weiß es gerade nicht.
Das ist eine gute Frage. Es war auf jeden Fall schon ein Jack.
Stimmt, ja, genau.
Es gibt Miss Sherlock.
Ah. Spannend.
Ist anscheinend auch was Japanisches.
Spannend, spannend. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja. Ansonsten, ich denke, wir sind uns ja jetzt nur noch so ein bisschen am, am Plaudern hier über diesen...
Ja. Nee, er ist gut. Er ist sehr spaßig.
Also, guter Eintrag in die Lupin-Reihe. Und ich denke auch, man kann sich den hier auf jeden Fall unabhängig von allem möglichen ansehen. Hat ja schon gesagt, das ist ja das irgendwie so, Fall, ist ja irgendwie so die Idee bei dieser ganzen Serie. Und ist sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon. Bin gespannt, wie der nächste Ableger in 3D aussehen wird, wenn es wieder einen gibt, wo ich jetzt mal von ausgehe, weil der hier kam ja relativ gut auch allgemein an.
Wie kam denn der Realfilm an?
Der Realfilm kam nicht gut an. Der ist ja auch von Ryuhei Kitamura gemacht, ne?
Ja.
Den müsste ich aber trotzdem nochmal sehen, weil das wäre, bin ich echt mal gespannt. Aber, also, ist ja schon in, also, das ist halt auch, also, der hier ist ja auch sehr nah eben schon noch dran an dem, was halt eben so diese alten Lupins gemacht haben. Da gab es ja schon auch einige, also, selbst innerhalb vom Lupin the Third gab es ja auch schon einige, die in eine etwas andere Richtung gegangen sind. Hier zum Beispiel die, von hier dem Redline-Regisseur, der hat ja hier Takashi Koike, hieß der, glaube ich, oder Takeshi, ich verwechsel das immer so ein bisschen, der hat halt eine 13-Folgen-Lupin-Serie gemacht, The Woman Called Fujiko Mine, und so 3 einstündige Filme, und die sind halt so etwas edgier, grittier, habe ich aber leider noch nichts von gesehen, habe halt mitbekommen, dass die eben zum Teil etwas unbeliebt waren, weil die halt nicht so dieses, ja, eben spaßige Tim und Struppi-mäßige hatten.
Ja.
Aber, ja, also da kann man eigentlich immer gespannt sein, was da Neues dabei sein wird eben. Ja. Also, hat ja gesagt, ist in Italien sehr beliebt, eine der neueren Serien hat dann auch in Italien gespielt, meine ich. Und generell, also hat ja hier gesagt, dieser Film hat in Paris angefangen. Es gibt eigentlich immer irgendwie interessante Schauplätze, irgendwie werden immer neue Szenarien für Spaß gefunden. Ja, ist schön. Kann ruhig weitergehen.
Ja, ich habe noch 2 kleine Anmerkungen, beziehungsweise eine Anmerkung und eine Planungsgeschichte. Anmerkung ist, die Junge, also das Liebchen der Woche quasi, wird gesprochen von der kleinen Schwester aus Unsere kleine Schwester.
Oh.
Das ist Suzu Hirose. Und wir hatten ja schon mal angedacht, dass wir sowieso mal ein bisschen über Lupin noch reden sollten.
Ja.
Lass uns doch einfach als nächstes über den Realfilm reden.
Oh, ja, können wir gerne machen.
Ich habe den nämlich noch nicht gesehen, aber ich habe ihn. Und
ich glaube, der ist auch auf Amazon. Müsste ich mal gucken.
Können gut sein. Bestimmt, weiß ich nicht. Aber lass uns den doch einfach als nächstes machen.
Können wir gerne machen.
Ich weiß, ich habe irgendwie Lust, obwohl er wahrscheinlich nicht gut ist. Dann kommen wir später mal zu guten Lupin-Sachen irgendwann eines Tages in 10 Jahren oder so.
Ja, nee. Also habt ihr auch schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall gerne mal separat auf jeden Fall über das Schloss des Cagliostro sprechen. Da gibt's auf jeden Fall auch nochmal über das. Da gibt's auf jeden Fall über den separaten Film auch nochmal etwas mehr zu sagen. Auch in der Art und Weise, wie der ja in so Miyazakis Oeuvre passt, was er ja auch gut tut, kann man einfach sagen. Ich meine, hier haben wir ja auch coole Flugmaschinen, ne? Aber es ist schon ein bisschen anders. Genau.
Ja.
Wunderbar.
Gut, aber
ja,
dann
ist auf Prime, geil.
Das wird,
also ist auf Prime, wird demnächst gemacht. Zwar nur auf Deutsch, aber das ist okay.
Gut. Cool.
Wunderbar.
Ja, dann.
Dann, wir hören uns beim nächsten Mal, also vielleicht nicht direkt beim nächsten Mal, aber wir hören uns auf jeden Fall nochmal in absehbarer Zeit über Lupin. Hat mich gefreut, hier, auch wenn es ein bisschen chaotisch und nicht besonders plotbezogen war, hat mir trotzdem Freude bereitet.
Ja, macht ja nichts.
Und dann bis zum nächsten Mal. auf Wiederhören. Habt noch einen schönen Tag, falls schönes Wetter ist. Hier ist gerade schönes Wetter. Ich gehe jetzt gleich raus und genieße die Sonne. Ja, und ich hoffe, ihr macht das auch. Ciao, ciao.
Nee. Tschüss.